Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast In Principio. Gemeinsam mit euch bereiten wir uns auf den kommenden Sonntag vor und besprechen die drei biblischen Texte. Das bin auf der einen Seite ich, Till Magnus Steiner, der Alttestamentler.
Und auf der anderen Seite dann natürlich als Ergänzung die Neutestamentlerin Christel Köhler. Wir werden uns jetzt viele Wochen lang, also viele, aber einige Wochen lang mit einem langen Text aus dem Johannesevangelium beschäftigen, den wir so ein bisschen in Bröckchen aufgeteilt präsentiert bekommen. Und das ist tatsächlich auch schon ein kleiner und maximal subtiler Hinweis auf den Inhalt dieser Texte, denn es geht um Brot und es geht um Brotbrocken. In unserer Folge für den kommenden Sonntag geht es aber nicht nur um Brotbrocken an sich, sondern es geht vor allen Dingen um den Überfluss von Brot, den Überfluss, den wir geschenkt bekommen und dann eben auch nicht nur im Brot oder in Nahrungsmitteln, sondern in dem, was Gott uns eigentlich schenken will. In zwei der drei Texten ist davon die Rede, dass etwas übrig bleibt. Es wird etwas geschenkt und es ist nicht nur so viel, wie man nötig hat, sondern es ist eben mehr als nötig. Und diese Haltung des Mehr, die wir von Gott lernen können, ist eine Haltung, die wir aber selbst auch übernehmen sollen. Das wird uns dann die zweite Lesung, also der dritte Text des heutigen Podcastes, zeigen.
Und wir fangen direkt mal negativ an mit der ersten Lesung, weil da wird deutlich, wie nötig das Brot da ist. Wir haben ein wunderbares Kapitel, das aus dem zweiten Königebuch, das vierte Kapitel. Da begegnen wir dem Gottesmann Elisha, der unglaublich viele Wunder tut. Unter anderem herrscht in der Zeit eine große Hungersnot und er macht auch ein Brotvermehrungswunder. Jesus ist nicht der Einzige, der das kann. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Elisha und gucken, was er gemacht hat. Also, es gibt eine große Hungersnot und dann kommt ein Mann zu ihm und bringt ihn von den Erstlingsfrüchten, die man eigentlich an den Tempel bringen soll, 20 Gerstenbrote und frische Körner in einem Beutel. Jetzt könnte man direkt sagen, super, auch der Gottesmann hat Hunger, der will auch was zu essen bekommen. Aber nein, jetzt kommt die Wundererzählung erstmal.
Eigentlich geht es ja darum, dass hier jemand das tut, was eigentlich nötig ist. Er bringt das Opfer da, sind die Erstlingsgaben. Dieser Mann bleibt ja auch namenlos. Er heißt nur ein Mann von Baal Shalisha. Da kommt er her. Er kommt zu Elisha, dem Gottesmann. Er bringt da, was notwendig ist, also dem Gesetz entsprechend. Und dann ist es aber so, dass Elisha ihn eben auffordert, von dem, was er gebracht hat, ist tatsächlich gar nicht erstmal nur als Opfer wahrzunehmen, sondern es weiterzugeben.
Man kann es auch anders lesen. Man kann auch sagen, er bringt es eben nicht als Opfer da, sondern er bringt es als Großzügigkeit einem Gottesmann da, in der Hoffnung, dadurch etwas Gutes zu bewirken. Man könnte es genauso lesen, dass er sowieso sein Opfer schon zum Tempel gebracht hat, wie es notwendig war, und zusätzlich noch in der Hoffnung, dass es hilft, zum Gottesmann etwas bringt, in der Hoffnung, dass der Gottesmann ein Wunder vollbringen kann. Und das Wunder wird dann ja auch wunderbar erzählt und es ist eingeleitet, zweimal mit einem Imperativ. Gib es den Leuten zu essen. Das sagt Elisha zu seinem Diener. Ja, gib diese 20 Brote und diese frischen Körner jetzt den Leuten zu essen. Und was passiert?
Der Diener fragt natürlich mit Recht, wie soll ich das 100 Männern vorsetzen? Also 100 Männer, sprich hungrigen Menschen, die wahrscheinlich auch noch körperlich arbeiten oder was auch immer. Jedenfalls hat man den Eindruck, dass was mit den 100 Männern nochmal besonders betont wird, dass es da also Menschen geht, die eigentlich all ihre Kräfte brauchen und dafür scheint die Nahrung nicht zu reichen.
Aber der Glaube von Elisha ist unerschütterlich und er wiederholt es ja. Gib es den Leuten zu essen. Leg deinen Zweifel beiseite. Gib es den Leuten zu essen. Und dann kommt ein unglaublich spannender Satz.
Es kommt ein Gotteswort, das Elisha hier zitiert. Er sagt, denn so spricht der Herr, man wird essen und noch übrig lassen. Klingt also so, als wäre das eine Grundaussage Gottes, gar nicht auf die Situation hin, aber eine Konstante vielleicht auch in dem im göttlichen Handeln, man wird essen und noch übrig lassen. Es wird da sein und es wird mehr sein, als ihr braucht.
Und dieses Gotteswort hat viele Dimensionen. Man kann es viel in verschiedenen Arten übersetzen. Man kann sagen, sie sollen essen und übrig lassen. Sie werden essen und übrig lassen. Oder sie werden essen und es wird etwas übrig bleiben. In diesen verschiedenen Dimensionen klingt auch gleichzeitig an, dass sozusagen ein Auftrag ist, das anzunehmen, was Gott einem schenkt und darin in dieser Annahme die Fülle zu entdecken, was Gott einem da wirklich gibt. Gott gibt nicht nur das Nötige, sondern Gott gibt den Überfluss.
Jetzt habe ich eine kleine Korrektur an dem, was du eben eingangs gesagt hast, denn ich verstehe es ein bisschen anders, aber wahrscheinlich hast du es auch so gemeint. Du hast gesagt, Elisha wirkt ein Wunder, aber dieser Gottessatz macht ja sehr deutlich, Elisha ist tatsächlich der Mittelsmann dieses Wunders. Er ist insofern wunderwirkender, weil er an das Wunder Gottes glaubt, so würde ich vielleicht sagen. Gott ist es aber am Ende, der eben weiß, es ist immer mehr da als eigentlich sichtbar. Es ist immer mehr da, weil ich meins dazulege. Und Elisha handelt eben in diesem großen Vertrauen auf Gottes mehr als, dass er hier den Menschen etwas gibt und eben so bestimmend sagen kann, aber es wird eben etwas übrig bleiben.
Da hast du mich ertappt, das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn man genau guckt, die einzige Person, die wirklich etwas tut, ist ja der Diener. Der Diener verteilt das Brot dann. Und dann heißt es am Ende dieses kurzen Textes, und sie aßen und ließen noch übrig, entsprechend das Gotteswort, wie der Herr gesagt hatte. Was interessant ist an dem Text, hier wird nicht gesagt, die Leute wurden satt. Und es wird nicht gesagt, wie viel übrig blieb. Aber das Faktum ist erstmal, alle aßen. Und von dem Überfluss blieb etwas übrig.
Es ist insgesamt ja eine unglaublich reduzierte Szene, würde ich sagen. Es kommt dieser Mann daher, der bringt mit seiner ganzen Großzügigkeit die Erstlingsfrüchte und so weiter. Und dann verschwindet er auch sofort wieder von der Bildfläche. Also der kommt nur, der bringt was. Dann kommt Elisha, der beauftragt den Diener. Es ist alles unglaublich knapp. Und auch diese Knappheit der Erzählung, finde ich, steht im Kontrast ein bisschen zu dieser Grundaussage, die der Elisha im Gotteswort präsentiert. Man wird essen und noch übrig lassen. Also, wenn Gott am Werk ist, dann ist es immer mehr, als es scheint. Und das könnte uns eigentlich schon ganz gut überleiten zum Evangeliumstext, der nämlich alles andere als knapp ist in der Darstellung, sondern wir tauchen hier ein, ja, in eine lange Geschichte. Aber schon der erste Teil, Johannes 6, 1 bis 15, ist ausführlich und lässt uns mitten in eine sehr, sehr lebendige Szene hineinkommen.
Eine Szene, die wir aus allen Evangelien kennen. Überall wird diese Brotvermehrung erzählt und sie wird interessanterweise sehr anders erzählt. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie der Evangelist Johannes uns das erzählt. Und da fällt etwas sehr, sehr Unterschiedliches. Letzte Woche hatten wir bei Markus angefangen zu lesen, wie die Apostel zurückkommen zu Jesus, an einen ruhigen Ort geführt werden sollen, sich ausruhen sollen, aber die Leute kommen. Und dann geht es weiter bei Markus. Ja, die Leute versammelten sich in großer Menge an einem abgeschiedenen Ort und es wurde Abend und sie waren hungrig. Es musste etwas passieren. Was sollte jetzt passieren? Die Leute müssen sozusagen gefüttert werden. Davon erzählt uns Johannes nichts.
Johannes legt den Schwerpunkt seiner Erzählung von der wunderbaren Brotvermehrung oder der Speisung der vielen auf einen anderen Aspekt. Wir haben hier den Beginn der Szenerie, in dem Jesus an das andere Ende des Ufers von Galiläa geht, das andere Ufer hier, der See von Tiberias heißt. Es wird also bei Johannes wie immer auch nochmal so ein bisschen spezifiziert, damit man sich wirklich ganz verorten kann. Und dann heißt es, eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Zeichen steht bei Johannes gleich Wunder bei den Synoptikern. Also Johannes benutzt den Begriff Wunder nicht. Die Zeichen sind sein Begriff für wundersame Taten. Und was spannend ist, ist, dass diese Zeichen, auf die sich diese Menschenmenge bezieht, Zeichen sind, die schon ein bisschen her sind. Denn Jesus war zwischendurch in Jerusalem, gerade vorher hatte er am Teich von Bethsaida einen Blinden geheilt und nun kommt er zurück nach Galiläa und die Zeichen, die die Menschen dort kennen, ist ein mindestens mal ein Zeichen, das ganz ähnlich ist, denn es geht um das Weinwunder von Kana. Auch da geht es um den Überfluss, um das Gute, das aus Gott entspringt, auch das Verblüffende vielleicht. Und genau hier setzt dann am Ende diese Brotszenerie wieder an.
Der Anfangspunkt nun liegt bei Jesus und das ist das Besondere bei Johannes. Denn Jesus tritt auf und sah, dass so viele Menschen zu ihnen kamen, so steht es im Evangelium, und dann fragt er einen seiner Jünger, er fragte Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Sozusagen, Jesus stellt seinen Aposteln eine Testfrage. Na, was machen wir jetzt?
Und es wird auch wirklich gesagt, dass es eine Testfrage ist, denn nach dem schönen wichtigen Vers, den du gerade schon zitiert hast, heißt es, das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Das klingt fast ein bisschen gemein, ne? Im Sinne von, naja, was soll denn der Philippus hier irgendwie sagen oder tun oder keine Ahnung was, aber so ist es nicht. Es ist ein Stilmittel des Johannesevangeliums, immer wieder uns als Lesern deutlich zu machen, Jesus geht jetzt nicht völlig unvorbereitet in eine Szene hinein oder Jesus begegnet all dem, was hier passiert, nicht unvorbereitet. Er ist der Sohn vom Vater in die Welt gesandt und er hat eine Form von hoheitlichem Wissen, von Vorauswissen. Das heißt ja auch immer, dass Jesus weiß, was in Jerusalem mit ihm geschieht. Und ganz genauso ist es auch hier zu verstehen, also nicht wie so eine fiese Testfrage, Multiple Choice an Philippus. Weißt du eigentlich, was man macht, wenn so viele Leute da sind und Hunger haben? Sondern es ist eine Frage, um auf das eigentliche Ereignis hinzuweisen.
Jetzt nehmen wir auch mal direkt die Apostel in Schutz. Die reagieren ja ganz menschlich. Sie suchen eine praktische Lösung für das Problem. Okay, so viel Brot können wir nicht auftreiben so schnell. Dann tritt der Andreas auf, der Bruder des Simon, und sagt, hier, ich habe einen kleinen Jungen, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber das reicht doch auch nicht. Also sie kommen praktisch auf der Suche nach einer Lösung zu keiner Antwort und kehren wieder zurück zu Jesus und sagen, ja, und jetzt?
Und jetzt, ja. Was Jesus sagt, ist zunächst mal, lasst die Leute sich setzen. Also lasst die erstmal irgendwie hier zur Ruhe kommen und gibt denen einen Ort. Und das ist nochmal schön untermalt mit, es gab dort nämlich viel Gras. Das ist irgendwie so eine Randnotiz. Jedes Mal wieder, wenn ich den Text lese, denke ich mir, ja. Und wenn es jetzt kein Gras gewesen wäre, sondern mehr Steppe, hätte das jetzt was anderes gemacht für die Erzählung. Aber ich glaube schon, es soll nämlich deutlich gemacht werden, es ist irgendwie, es wird quasi in eine angenehme Szenerie geschaffen.
Nicht nur eine angenehme Szenerie, sondern da wird ganz deutlich, meiner Ansicht nach, das Hirtenmotiv angespielt. Psalm 23, die grünen Auen, die grünen Weiden. Er legt sie auf saftiges Grün oder lässt sich setzen auf saftiges Grün, um sie dann wirklich zu nähren, um sie zu führen.
Und das ist vielleicht jetzt nochmal total spannend, weil wir eben schon mal gesagt haben, wie wir letzte Woche ja, oder daran erinnert haben, wie wir letzte Woche mit Markus-Evangelium aufgehört haben. Das war nämlich genau dieses Motiv. Und ich musste auch sofort daran denken. Wir haben aufgehört mit, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er lehrte sie lange. So sagt das Markus-Evangelium. Und dann steigt es oder wechselt die Szene und es geht über die Brotrede. Und genau das haben wir hier auch. Es ist im Prinzip eine kleine, aber feine Anspielung, denn das Johannesevangelium dürfte wahrscheinlich schon diese Erzählung aus den Synoptikern gekannt haben. Es ist eine Anspielung daran, dass es um dieses Hirtenmotiv geht. Den gleichen Gedanken habe ich hier auch gehabt.
Also, wir sind jetzt mitten am Anfang des Zeichens. Wunderbar beschrieben, es gab dort viel Gras. Und dann kommt die Überraschung für uns als Leser, weil wir wussten ja gar nicht, wie groß die Menge ist. Dann kommt der Satz, es waren also 5000 Männer da versammelt. Und nun steigert das Zeichen sich direkt. Denn Jesus nahm das Brot, sprach das Dankgebet und teilte allen Leuten aus, so viel, wie sie wollten. Es ist nicht so, das Nötige wird wieder versorgt. Die Menschen kriegen nicht nur jeder einen Bissen, damit sie die Nacht durchhalten, sondern jeder darf so viel nehmen, wie er braucht und wie er möchte.
Wobei für mich darin auch so ein bisschen die Frage steckt, wie viel Nachdenken für die Menschen steckt da drin. Also so viel sie wollten, sehen sie selbst, dass das Wenige womöglich nicht reicht, oder machen sie sich die Taschen voll? Das finde ich auch nochmal eine spannende Perspektive auf den Text, die man an diesem Halbsatz nochmal aufmachen könnte. Aber tatsächlich geht es erstmal darum, dass alle etwas bekommen, erst vom Brot, dann von den Fischen, und dann heißt es im Evangelium, als die Menge satt geworden war, sagt er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit dem, was von den 5 Gerstenbroten noch übrig war. Also eine unvorstellbar große Menge nach einer unvorstellbar eigentlich kleinen Menge, die da war für die 5000 Männer, und die Sorge Jesu, dass von dem, was übrig ist, nichts verdirbt. Das, was wir ja eigentlich auch als sehr sorgsamen Umgang auch mit dem, was da ist, nochmal besonders wahrnehmen und betonen können in dieser Erzählung.
Jetzt sind wir also am Ende der großen Zeichenhandlung. Das große Wunder ist erzählt. Aber bei Zeichen ist ja immer so, man muss sie auch richtig deuten und verstehen, worum geht's denn? Nicht ohne Grund werden wir uns jetzt fortan in den nächsten Wochen um das Symbol des Brotes drehen und darüber diskutieren. Hier erfahren wir nun erstmal, dass die Leute das Zeichen falsch deuten. Weil sie sehen nun erst einmal den Überfluss, der ihnen geschenkt wird, und denken, das kann man doch institutionalisieren. Wir machen den Mann zum König. Das ist doch der verkündete Prophet aus dem Buch Deuteronomium, der auftreten soll. Aber Jesus ist nicht gekommen, um ein weltlicher König zu sein, sondern er wird am Kreuz als König sterben.
ist wirklich bemerkenswert, dass in dieser Szene, wo es darum geht zu zeigen, dass Gott ein Gott ist, der im Überfluss handelt, der immer mehr gibt, als nötig ist, dass hier auch schon in den Blick genommen wird, dass am Ende tatsächlich auch ja in der Lebensgeschichte Jesu es darum geht, mehr zu geben, in Anführungsstrichen, als nötig ist, nämlich das Leben selbst, um zu zeigen, wer Gott und wie Gott ist und um einen neuen Weg auch der Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Es ist das zweite große Bekenntnis im Johannesevangelium nach Johannes 1,21. Damals sagt Philippus noch zu seinem Bruder, guck mal, das ist der, von dem geschrieben steht, ja, also einfach nur eine Anspielung an die Schrift. Jetzt ist es schon der Prophet, der in die Welt kommen soll. Es spitzt sich also zu und diese Zuspitzung ist der Moment, wo Jesus erkennt, dass man tatsächlich ihn in die seine, also dass man ihn in Gewahrsam nehmen will und zum König machen und dass das Ganze sich daraus entspinnen kann, was am Ende in Jerusalem im Kreuzestod kulminieren wird.
Und am Ende dann kommt eine ganz schöne Note noch, weil nun, wir haben den Überfluss erlebt, wir haben das große Zeichen gesehen, 5000 Männer waren versammelt und Jesus zieht sich aber zurück. Das, was das Volk nun von ihm will, ist nicht der Weg, den er gehen wird. Also hören wir am Sonntag den letzten Satz. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein.
Das ist die schöne Klammer, mit der der Text schließt. In Vers 3 war Jesus schon einmal auf einen Berg gestiegen, um sich dort mit den Jüngern zu versammeln. Jetzt steigt er alleine hoch, um für sich zu sein. Und damit wird so eben dieser erste Abschnitt dieser langen Brotrede im Johannesevangelium eingerahmt. Und wir können tatsächlich das als Anlass nehmen, jetzt aus dem Johannesevangeliumstext noch in den dritten Text des Sonntags zu springen, in die zweite Lesung aus dem Epheserbrief, durch den wir uns gerade ja so ein bisschen durchlesen. Und hier geht es weniger um eine materielle Not und es geht auch weniger um den materiellen Überfluss. Es geht mehr darum, dass wir aus dem Wesen Gottes, der ja immer aus Überfluss heraus handelt, der immer mehr für uns bereithält, als wir nötig haben, wie wir diese Haltung für uns adaptieren.
Und erstmal scheint sozusagen ein Überfluss an Forderungen an uns zu erklingen. Denn der Autor hier, der im Namen von Paulus schreibt, er mahnt uns am Anfang erstmal und sagt, ihr seid Berufene, also handelt würdig. Und was heißt das? Seid demütig, seid friedfertig, seid geduldig, ertragt einander in Liebe. Da wird viel verlangt von uns. Als Gemeinde sollen wir funktionieren in Einheit als Zeichen der Liebe. Und lässt sich direkt daraus fragen, ja, das ist kein Überfluss, das ist eine Überforderung. Aber worauf basiert denn diese Überforderung? Wie schaffen wir diese Überforderung überhaupt eben genau? Weil, und so hört der Text dann auf, und das zitiere ich dann kannst du nämlich besser den Rest erklären, weil uns ist ein Gott und Vater gegeben, der alles, über allem und durch alles und in allem ist.
Es ist die Allmacht Gottes, die hier bekannt wird von Paulus, der hier im Gefängnis sitzt. Das ist die Szenerie hier im Epheserbrief, auch wenn es eben ein Brief ist, der nicht von Paulus selbst authentisch stammt. Aber dieses Hineinversetzen in Paulus in seiner Notlage, der in der Not aber dieses große Bekenntnis ausspricht und sagt, das, worauf sich alles in unserem Glauben fokussiert, das ist doch, dass wir wissen, Gott und Vater, also Vater Jesu Christi, er ist der, der über Raum und Zeit steht, der über allem, was geschaffen ist, steht und der auch alles bewirkt, so könnte man es vielleicht auch nochmal auflösen. Und das bedeutet, er ist derjenige, der uns alles gibt, was wir brauchen. Dieses Bekenntnis steckt nämlich auch mit da drin. Und er ist auch derjenige, der, und damit gehen wir zurück an den Anfang dieses sehr kurzen Abschnitts aus dem Epheserbrief, der euch berufen hat. Also das heißt, Gott, der alles in sich vereint, der über allem ist und durch den alles ist, er ist auch derjenige, der in seiner Güte und Gnade euch berufen hat. Er hat in euch etwas entdeckt, etwas auch hineingelegt, den Geist und sein Vertrauen und alles. Und aus dem, was euch geschenkt ist, das ja auch schon Überfluss ist, handelt jetzt also. Das heißt, es ist eigentlich nicht etwas Abverlangen von jemandem, der nichts hat, sondern es ist die Aufforderung, das, was man selbst empfangen hat, einzusetzen für die Gemeinde. Insofern keine, also schon eine Aufforderung, die sehr deutlich ist, aber es ist eben keine Überforderung, weil vorher ja auch etwas Überfließendes geschenkt worden ist.
Das haben wir ja auch ganz oft im Alten Testament, das haben wir sogar im Dekalog. Das ist genau das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, wenn wir uns auch überfordert fühlen vom Christsein. Und es ist nicht immer einfach, demütig, friedfertig, geduldig zu sein, beziehungsweise langmütig zum Zorn, wie man auch wunderbar übersetzen kann. Aber wie beim Dekalog steht auch hier, was du ja gesagt hast, zu Recht, der Punkt, Gott ermöglicht das durch sein Geschenk. Der Anfangspunkt liegt nie bei uns. Der Anfangspunkt liegt immer bei Gott. Beim Dekalog ist es der Exodus, Gott befreit sein Volk. Und hier im Epheserbrief ist es die Berufung. Wir sind berufen, in diesem Überfluss leben zu dürfen und aus dem Überfluss nicht nur das Notwendige zu tun, sondern auch mehr zu schaffen. Weil wir wissen, dass dieser Überfluss niemals versiegt.
Ein wirklich interessanter Aspekt vielleicht noch, das ist dann nämlich die letzten beiden Verse, die wir jetzt noch nicht in den Blick genommen haben, die Verse 4 und 5. Denn man könnte ja auch leicht dazu kommen, und das ist in manchen Gemeinden, die Paulus gegründet hat oder mit denen Paulus sich beschäftigt, ja auch so, dass dieser Überfluss der Berufung, der Überfluss auch der Gnade, der vielleicht wahrgenommen wird, auch zu einem etwas Überfließenden führt, wie man jetzt also Gemeinde versteht. Und jeder findet so für sich seinen Weg. Ne? Er sagt auch, wir sind berufen und wir machen dieses, wir machen jenes. Die vielen Geistesgaben im 1. Korintherbrief oder im Römerbrief, die sind ja immer darauf fokussiert, dass sie am Ende wieder der Gemeinde dienen. Also eben nicht das Viele, nur um des vielen Willen wahrzunehmen, sondern in der Fokussierung auf Gott, in der Fokussierung auf den Geist und auf die Gemeinde. Und ganz ähnlich haben wir hier nochmal in den Versen 4 und 5 die Notwendigkeit, die Paulus offenbar hier betont, sich zu fokussieren in dem Vielen, was geschenkt wird. Es heißt dann nämlich ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Also bleibt bei dem, was euch geschenkt ist, und dann ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Bei all dem Vielen, was es gibt, darf es nicht in eine Vielfältigkeit von Wegen gehen, die am Ende ein Auseinanderdriften bedeutet, sondern die reiche Gabe an jeden Einzelnen, die muss immer fokussiert bleiben auf den einen Herrn, auf den gemeinsamen Glauben und auch auf das gemeinsam Erlebte, wenn es auch jeder individuell durchleben muss, auf dieses klare, miteinander verbindende Erlebnis getauft worden zu sein. Und das bedeutet ja, sich auf eine Lebenswende eingelassen zu haben. Und diese Fokussierung ist wichtig, um den Überfluss quasi nicht ja diffundieren zu lassen, also irgendwie in alle Richtungen ausströmen zu lassen, sondern der Überfluss hat auch immer ein Ziel. Es geht um das Gute des Menschen, um das, was er braucht. Und es geht auch darum, dass wir ja von Gottes Wesen eben in dem Vielen, was uns geschenkt ist, tatsächlich ganz klar Kunde geben. Und davon oder daraufhin läuft dieser Epheserbrieftext eben auch zu.
Um das Bild aufzunehmen, der Überfluss hat eine Quelle. Und du hast gerade die Verse 4 und 5 vorgelesen, du hast vorgelesen, wie oft dieses Wort eine vorkommt, ein Leib und ein Geist. Und dann im Vers 6, das letzte Wort ist eben ein Gott. Dieser Überfluss stammt aus diesem einen Gott, der, und das haben wir jetzt in allen drei Texten gesehen, derjenige ist, der versorgt, der sich kümmert, der, jetzt haben wir das Wort Überfluss schon sehr, sehr oft gesagt, aber das ist ja ein bisschen der Punkt der drei Texte, die wir in dieser Folge besprechen. Gott ist derjenige, der eben nicht nur das Notwendige tut und nicht nur das Nötige gibt, sondern im Überfluss uns beschenkt.
Lieber Till, möchtest du damit schon überleiten zu deinem Vers für den Sonntag?
Ja, möchte ich. Wir haben schon drüber gesprochen und du hast darauf hingewiesen, dass es diesen wunderbaren Satz im Evangelium gibt. Es gab dort nämlich viel Gras. Das wirkt so überflüssig, da brauchen wir eigentlich gar nicht. Und wir hatten drüber gesprochen, dass es eine schöne Anbindung ist an die Idee des Hirtenbildes beziehungsweise an Psalm 23. Und dann verbinden wir doch die Bilder im Kopf, beziehungsweise ich verbinde sie für mich, für den Sonntag und die kommende Woche. Dieser Überfluss ist ja nicht nur etwas Punktuelles, auch wenn es in der ersten Lesung und im Evangelium so scheint, als ob da ein Moment nur erzählt wird. Ein Wunder passiert und dann kommt der Hunger doch wieder. Wir glauben ja dann, dass dieser Überfluss uns dauerhaft geschenkt ist, weil Gott uns eben nicht nur das lebensnotwendige Brot schenkt, sondern er führt uns immer wieder auf die saftigen Weiden.
Oh, vielen Dank. Entschuldigung, ich dachte, es geht noch ein Stückchen weiter. Aber ich nehme direkt danach auch nochmal den Vers in den Blick im Evangelium, den ich eben schon mal kurz angeteasert habe. Diesen Vers 11 mit dem kurzen Zwischenwort, erteilte aus, so viel sie wollten. Mich hat das wirklich nochmal sehr beschäftigt beim Durchlesen der Texte und der Vorbereitung auf diese Folge dieses so viel sie wollten. Auf der einen Seite steckt da drin ja, dass niemand auf seinen Nebenmann hier schauen muss und überlegt, naja, was nimmt denn der und was nehme ich, sondern es ist quasi für jeden das da, was jemand will. Und gleichzeitig erinnert es mich auch so ein bisschen an eine Vokabel, die wir in der Apostelgeschichte häufiger haben, nämlich um diese Frage, was denn nötig ist. Und wir finden das auch in der Evangeliumsliteratur. Also hier steckt für mich drin, dieses so viel sie wollten, ist so dieses, was brauche ich denn und wie viel ist nötig, darin steckt, und das würde ich hier gerne auch so ein bisschen mit verbinden wollen direkt, steckt dieses Bewusstsein von mir selbst als vielleicht demjenigen, der da sitzt, dass ich das nehme, was ich will, aber das ist eigentlich das, was ich nötig habe. Das heißt also, ich muss von diesem Überfluss nicht auch überfließend mir etwas nehmen, mir nicht die Taschen voll machen, sondern ich nehme das, was ich brauche und das, was ich in dem Moment will, weil es mir zum Leben dient. Und dieses mit dem Überfluss Gottes in einer gewissen Art und Weise auch verantwortungsvoll umzugehen, das steckt für mich als Bild dahinter. Sie nehmen, was sie wollen, aber es reicht eben trotzdem für alle. Also niemand scheint sich trotz allem irgendwie übermäßig zu bedienen an dem, was Gott schenkt. Also nicht mehr als das, was gerade in dem Moment dran ist. Und das ist etwas, was ja so ähnlich auch nochmal sich mit eben der Epheserbrieflesung, so wie wir sie eben ausgelegt haben, auch verbinden lässt. Die Frage danach, das, was mir geschenkt ist, worauf zahlt das wieder ein oder wie ist meine Haltung und mein Bewusstsein für das, was Gott mir im Überfluss gibt.
Herzlichen Dank für deine Gedanken. Und jetzt freuen wir uns darauf, wenn ihr mit uns und allen anderen einen Bibelvers teilen würdet. Lest euch vielleicht nochmal die drei Texte, die wir besprochen haben, durch und fragt euch, welcher Vers spricht euch besonders an? Welcher Vers ist etwas, sagt etwas, was ihr mitnehmen möchtet in diesem Sonntag, beziehungsweise welcher Vers ist etwas, was ihr den anderen nochmal vor Augen führen wollt? Dazu findet ihr unten in den Shownotes einen Link rüber auf Facebook und wir sind gespannt zu lesen, welche Bibelverse euch wichtig sind.
Euch und allen, mit denen ihr diesen Podcast teilt, wie immer, viel Freude beim Bibelentdecken.